Heute zu Gast im Podcast Maximilian Rast von Klar. Er war ja vor langer, langer Zeit mal hier im Podcast zu Gast. Klar kommt man auch wahrscheinlich nicht drum rum, wenn man in der Shopify-Community unterwegs ist. Sie sind ja auch Unterstützer hier in unserem Podcast. Deswegen habe ich gesagt, Max, komm doch mal wieder vorbei, schau doch mal vorbei und lass uns teilhaben an deinem Wissen. Und genau das haben wir getan. Wir sind weiter reingegangen, haben über seine Erfahrungen gesprochen. Er hat ja an verschiedensten Stationen als CMO gearbeitet, hat entsprechend ein sehr tiefes Wissen rund um Marketing, aber vor allem mit dem Fokus auf die richtigen KPIs, auf die man achten sollte, wenn man sich eben in seinem Online-Shop bewegt. Deswegen, darum geht es hier in unserem Podcast. Wir gehen tiefer rein, in welche KPIs findet er am angebrachtesten. Er nennt uns auch einige Formeln und geht dann tiefer rein, indem er ein bisschen Wissen teilt von all den Brands, mit denen er mittlerweile zu tun hat, im Rahmen von Klar und auch seiner generellen Tätigkeit, seinem Netzwerk, das ja unfassbar groß ist. Er teilt auch vieles des Wissens auf LinkedIn in seinem Profil und jetzt eben auch hier im Podcast. Also viel Spaß.
Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
Doch bevor es losgeht, wie sollte es fast anders sein? Hier der kurze Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist Fabrikateur. Wir werden ja hier im Podcast drüber sprechen, wie wichtig es ist, einen Überblick über die Zahlen im Marketing zu haben. Genauso wichtig ist es natürlich auch, einen Überblick zu haben über die Zahlen rund um deine Produkte, rund um dein Lager. Was hast du da eigentlich noch? Wann solltest du es wieder bestellen, damit du entsprechend kostengünstig oder am effizientesten eben entsprechend die Sachen zu dir rüberschicken kannst, damit du auch eben ja deine Bestseller nie out of stock hast und andere gar nicht zu viel bestellst. Das sind unter anderem Funktionalitäten, bei denen Fabrikateur hilft. Die haben aber auch noch ganz, ganz viel mehr. Sie waren ja auch im Webinar zu Gast, werden auch wieder auf der Merch Inspiration Talks 24 mit dabei sein. Das heißt, wenn du generell mehr Überblick haben möchtest über deine ganze, ja, sie nennen sich quasi der digitale, outgesourcete Head of Operations, also die ganze Übersicht über deine Logistik, deine ja, Produktkette und Co., dann schau doch mal vorbei bei Fabrikateur. Sie haben ganz, ganz viel Spannendes. Nicht nur das, was ich eben gerade gesagt habe, sondern auch zum Beispiel, wenn es rund um Presale geht, aber auch viele andere Features. Also es ist auf jeden Fall spannend, da mal reinzugucken. Fabrikateur, der Unterstützer dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Ich freue mich, dass wir hier dabei sind. Max, das war ja tatsächlich, unsere Historie geht ja schon eine Weile zurück. Du warst, glaube ich, das erste Mal hier zu Gast im Podcast. Boah, das war auf jeden Fall noch, als Klar quasi noch unterm Radar schwirrte, als du schon angefangen hast, auf jeden Fall dein Wissen zu teilen, auf jeden Fall da so den einen oder anderen Hint gegeben hast. Aber kurz danach, ich weiß nicht, ob da irgendwas der Podcast mit zu tun hat, aber ich wünschte es, ich könnte es behaupten wollen. Aber kurz danach kam dann auf einmal Klar raus, du hast dich dann der Shopify-Welt voll und ganz hingegeben. Und seitdem ist einiges passiert. Klar hört man überall, wir dürfen ja auch ab und an mal zusammenarbeiten. Du bist auch auf Meetups dabei, du bist auch auf der Konferenz am Start. Da freue ich mich besonders am 12. September. Und eben, ich konnte dich nochmal begeistern dafür, hier vorbeizuschauen, damit du nochmal die Zeit uns hier schenkst, um nochmal weiter tiefer reinzugehen. Denn Jahre im Marketing sind natürlich und Jahre im E-Commerce sind natürlich gefühlt Ewigkeiten. Und deswegen freue ich mich hier endlich mal wieder dein Gehirn anzapfen zu dürfen, dein Wissen, deine Perspektive auf das ganze Wissen rund um Daten, KPIs und Co. Denn ich würde mal fast behaupten wollen, wenn man um dieses Thema herumschwirrt oder darüber sprechen möchte, dann gibt es kaum Leute, mit denen es mehr Spaß und Freude macht, auf jeden Fall darüber in der Tiefe zu sprechen. Deswegen in dem Sinne, willkommen hier im Podcast. Ich hoffe, ich habe die Hürde nicht zu hoch gelegt, zu viel Druck. Ich versuche es nach wie vor, den Punkt zu finden, wo es zu viel wäre, mit dir in die Tiefe reinzugehen, wo du quasi auch an deine Grenzen kommst.
Ja, das war mal eine hohe Messlatte auf jeden Fall, aber ganz lieben Dank für die Einladung, Adrian. Schön, wieder hier zu sein. Ich glaube, das letzte Mal, da waren wir noch in der Beta-Phase, mal klar, haben sie ein bisschen rumgewerkelt genau. Im Hintergrund und da waren wir noch nicht offiziell draußen. Aber jetzt sind da bestimmt dann, zweieinhalb, vielleicht sogar 3 Jahre vergangen. Von daher viele neue Sachen gesehen, erlebt und freue mich davon, heute hier ein bisschen zu erzählen.
Ja, mega. Und deswegen da direkt reingehen, du hast schon die Steilvorlage gegeben, du hast schon ausgeholt, so ein bisschen mal eben vor 2,5 Jahren, seid ihr aus der Beta-Phase quasi rausgekommen oder wart in der Beta-Phase. Deswegen gib uns doch nochmal ganz kurze Intro, falls man tatsächlich dich nicht kennen sollte. Du bist ja auch gut aktiv auf LinkedIn, teilst schon seit jeher immer dein Wissen, aber deswegen nochmal ganz kurz, so einen ganz, ganz kurzen Rundumschlag. Wir können sonst auch eben nochmal verweisen auf die alte Folge halt eben, wo du auch, glaube ich, nochmal mehr im Detail darüber gesprochen hast, aber so ganz grob, damit man mal weiß, woher die Begeisterung und das Wissen halt tatsächlich für das, was du jetzt heute tust, kommt.
Ja, ich mache jetzt seit 14 Jahren Startups, das meiste davon E-Commerce und eigentlich immer Marketing. Habe damals angefangen mit Rocket Internet das Zalando-Modell in Südafrika aufzubauen. Bin dann damals in eine Marketing, Head of Marketing und dann CMO-Rolle reingerutscht, zufälligerweise, und konnte da dann irgendwie viel von der Pike auf lernen. Ganz am Anfang meiner Karriere, 3-4 Jahre lang. Und habe dann, bevor ich klar gestartet habe, war ich als CMO bei YFood für 1,5 Jahre und habe damals da die ganze Skalierung und Internationalisierung mit betreut, wo wir ja extrem schnell gewachsen sind, irgendwie im Marketing von 15 auf über 50 Leute gegangen sind in einem Jahr und von nur aus Dach in ja lokalisierte Setups in irgendwie 9 oder 10 verschiedenen Märkten aufgebaut haben. Und ja, als ich dort war, habe ich nach einem Tool gesucht, was mir alle Daten zusammenzieht und aufbereitet, und nichts gefunden, was mir gefällt. Und so kam die Idee für klar, und das machen wir jetzt seit 3,5 Jahren.
Ja, krass. Und seid auch auf jeden Fall da sehr gut unterwegs, bist viel im Kontakt mit vielen E-Commerce-Lenkerinnen und Lenkern. So, deswegen das mega spannend, da nochmal jetzt auch von dir zu hören, eben weil du dich so viel auseinandersetzt mit eben diesen verschiedenen Daten und ganz vieles Verschiedenes gesehen hast. Lass uns direkt mal reinstarten. So die offensichtliche Frage, die ich mich fast gar nicht traue, dir zu stellen. Warum sollte man überhaupt auf KPIs, Daten und Co. gucken rund um Marketing?
Ja, also ich glaube im Endeffekt, nein, wann ist ein bisschen erfolgreich? Wann ist ein Business erfolgreich, wenn du mehr von dem hast, was funktioniert? Ja, und was funktioniert, sagen dir die Daten. Das ist mal so die ganz, ganz High-Level-Antwort auf das Thema. Am Anfang, wenn man noch ganz klein ist, ist das Thema weniger wichtig, weil die Komplexität des Unternehmens nicht da ist, und dann zählen eigentlich nur so, sage ich mal, hey, wie viel Umsatz mache ich? Ja, und wenn ich eh keine Kosten habe, dann ist das Ganze noch relativ trivial. Und da ist das Qualitative wichtiger, und je größer und komplexer das Unternehmen wird, desto wichtiger ist das Ganze halt dann auch quantitativ in den Daten zu sehen, weil ja, man sich halt nicht nur immer nur auf einzelne Aussagen verlassen kann, sondern einfach wirklich hart messen muss, was treibt wirklich Wachstum und was treibt wirklich Profitabilität. Und Daten zusammen mit einem tiefen Kundenverständnis sind da der Kompass, die dir erlauben, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Okay, das heißt aber dann am Anfang braucht es dann eher weniger Fokus wahrscheinlich per se auf Daten, weil, oder am Anfang die Annahme halt eben Komplexität niedrig, und mit steigender Komplexität wird es halt immer wichtiger, weil es halt eben ein Mechanismus ist, um zu verstehen und zu sehen, was eigentlich in deinem Unternehmen passiert, was funktioniert und was nicht.
Ja, ich meine, wenn ich 2 Produkte habe, einen Marketingkanal und 10 Ads laufen, so, dann ist es halt irgendwie vom Komplexitätsgrad relativ einfach verstehbar, was funktioniert, ja, und wie das Business dasteht. Aber je mehr Produkte, je mehr Kanäle, je mehr Länder du hast, desto also desto mehr Faktoren du eigentlich hast, die deinen Erfolg beeinflussen, desto wichtiger wird es halt zu verstehen, was eigentlich die Treiber sind.
Okay, das heißt, gibt es dann sowas wie die typischen KPIs? Wir hatten in der Vergangenheit hier auch mal den Jonas von Hemali, der so ein bisschen mal Einblick gegeben hat, wie er so auf welche KPIs er zum Beispiel schaut, was so Erfolgskennzahlen sind. Man hört es ja auch immer wieder, liest immer auch viel, zum Beispiel auf LinkedIn auch, wenn Leute halt immer wieder schreiben. Gibt es für dich so, ja, Erfolgskennzahlen, wo du sagst, okay, das ist halt spannend, oder das vielleicht dann auch spannend am Anfang, am Ende wird es dann halt eben, je komplexer es wird, werden andere Zahlen viel spannender, oder gibt es quasi so Evergreens auch im KPI? Kosmos.
Es gibt auch Evergreen-Kampagnen, nicht Kampagnen, KPIs,
Kampagnen, ja, auch.
Evergreen-KPIs, ja. Eigentlich im Endeffekt sind 2, 3 Sachen wirklich entscheidend, und die ändern sich eigentlich auch nicht, weil sie eigentlich das ganze Business widerspiegeln. Die erste Zahl nennen wir die AMPR, Acquisition Marketing Profit Ratio. Das ist im Endeffekt der Neukundendeckungsbeitrag, den du generierst über deine Marketingkosten, und wenn du da einen Wert von 1 hast zum Beispiel, dann bist du einfach Break-even bei deiner Neukundenakquise. Ja? Und das ist irrelevant, ob du 100 Kunden, 1000 Kunden oder 10.000 Kunden oder 50.000 Kunden akquirierst. Ja, wenn dir die Zahl 1 ist, dann bist du profitabel bei deiner Neukundenakquise und kannst halt einfach ja, relativ gut skalieren, weil du halt irgendwie Neukundenakquise nicht vorfinanzieren musst. Das ist die eine wichtige Zahl. Und dann hinten raus halt die wichtige Zahl, wie ist denn das Verhältnis von deinen Kundenakquisitionskosten zu deinen Customer Lifetime Values? Ja? Und da willst du wahrscheinlich schauen, dass du, ja, je nachdem, wie dein Modell aufgebaut ist, aber innerhalb von 12, 18 Monaten auf einen Wert von 2 bis 3 kommst, abhängig davon, worauf du optimierst. Und das sind eigentlich die beiden wesentlichen Zahlen, die sich eigentlich auch nicht über den Verlauf der Unternehmensgeschichte und Größe hinweg verändern, weil sie das Core-Business definieren.
Okay, dann lassen wir ganz kurz da nochmal tiefer reingehen, damit man das einfach nochmal versteht, wie sich das quasi zusammensetzt. Das Letzte, du hast gesagt so, ja okay, das soll so 2 bis 3 sein, das heißt quasi 2 bis 3 nach so, was waren es, 12, 14, 16 Monaten nach quasi Unternehmensstart. Ist das dann, kann man es so verstehen, dass dann halt eben das 2- bis 3-fache der Customer Lifetime Value eingespielt wird im Vergleich zu dem, was du ausgibst, um diese Person reinzuholen in dein Unternehmen?
Genau, also es hat nichts mit dem Unternehmensstart zu tun, sondern 12 bis 18 Monate, nachdem der Kunde das erste Mal bei dir eingekauft hat.
Lebenszeitraum, okay.
Ja, ja. Lebenszeitraum des Kunden ausgemessen. Und dann die Customer Lifetime Value beruht auf dem Deckungsbeitrag, also dein Nettoumsatz abzüglich deinen Produktkosten, Logistikkosten und Transaktionskosten, also den Kosten, die eben bei jeder Bestellung anfallen. Und der kumuliert sich halt dann über diese 12, 18 Monate auf, bis zu, sagen wir jetzt mal 150 Euro. Und wenn du dann initial am Marketing 50 Euro für den Kunden ausgegeben hast, um ihn zu akquirieren, dann hast du halt einen Wert von 150 über 50 von 3, was dann in der Regel ein sehr guter, gesunder Wert ist, mit dem man profitabel ein gutes Unternehmen aufbauen kann.
Ja, und das heißt halt eben entsprechend dann, wenn man halt so fast-moving Consumer Goods oder auch irgendwie Food and Beverages und Co. hat, dann ist es halt eben wahrscheinlich so, dass man oder auch Kosmetik und Co. halt eben mehrere Bestellungen über in diesem Zeitraum halt hat und kann natürlich aber genauso halt auch funktionieren für teurere Produkte, die halt nicht so oft oder wiederkehrend gekauft werden, dann ist halt im Idealfall schon nach der ersten Bestellung halt eben der Wert so, den man später dann auch nach den 12 bis 16 Monaten halt eben vergleicht. Ne?
Genau, also ein bisschen was kommt immer nach.
Branche,
ein bisschen was kommt immer nach in der Regel, aber genau, je nachdem, wie viel halt der Erstkauf ausmacht, musst du halt früher schon mehr machen. Dann willst du halt vielleicht nicht ein AMPR von 1 haben, dass du gerade Break-Even bist, sondern wenn du halt irgendwie schon 80% des Lifetime-Values mit dem ersten Kauf machst, dann willst du wahrscheinlich schon eher bei einem AMPR von 2 bis 2,5 sein, damit du hinten raus bei dem Faktor von 3 landest.
Ja, okay. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein spannender Faktor. Man merkt da auch schon, genau, es kommt gar nicht so sehr auf eben diese erste Metrik an, des allerersten Kaufs, sondern es ist viel wichtiger halt eben so tendenziell über den Lebenszeitraum zu gucken und da aber auch wichtig, nicht einfach nur die rohe Umsatzzahl quasi zu nehmen, weil da kommen ja auch im Zweifel, es fängt ja schon da an, dass dann irgendwie Steuern noch runtergerechnet werden müssen, dann eben die ganzen Kosten, hast du ja auch gesagt und Co. Das heißt, das alles abziehen und dann halt eben schauen, was da eigentlich noch übrig bleibt, damit du dann wirklich eine valide Zahl hast, weil sonst lebst du vielleicht irgendwie auf Papier in den besten Welten und merkst dann irgendwann später hintenrum, irgendwie Cashflow-seitig funktioniert das ja gar nicht.
Ja, und ist auch für große Unternehmen teilweise ein Thema, dass die haben dann sehr vernünftige Werte. Also das Unternehmen sieht erstmal pro forma ganz gesund aus, aber im Endeffekt ist das Unternehmen nur gesund, weil man eine große Bestandskundenhistorie hat und die Kunden kommen halt wieder und kaufen ein. Aber das Marketing, was man heute investiert, ist eigentlich sehr unprofitabel. Und das heißt, wenn man halt einfach diesen isolierten Blick auf eine P&L von heute hat, dann kann das halt auch diese Zahlen verziehen. Und deswegen sowohl für junge als auch für große und alte Unternehmen eigentlich super wichtig, das als Kern-KPI bei sich verankert zu haben, einfach zu verstehen, ist das, was ich mir eigentlich gerade mache, sinnvoll und profitabel.
Ja, weil sonst halt eben das der Fall sein könnte, wenn man nur im Hier und Jetzt auf die Profit- und Loss-Rechnung quasi guckt, sieht es geil aus, aber was man halt dann irgendwann merkt, viel zu spät merkt, wenn man gar nicht mehr einlenken kann, dass dann halt eben die eigene Zielgruppe, die das halt eben so profitabel gestaltet hat, vielleicht ausgestorben ist oder was auch immer und entsprechend dann das nicht nachrückt und dadurch dann halt auf einmal mit einem Schlag so ein riesen Überraschungsmoment kommt.
Ja, zum Beispiel.
Genau, okay. Und die erste KPI, die du genannt hattest, da, wie setzt die sich zusammen?
Genau, das ist im Endeffekt der Deckungsbeitrag 2, also eigentlich wieder die gleiche Zahl, die wir auch für die Berechnung der Customer Lifetime Value nutzen von Neukunden und die teilst du durch deine Marketingkosten. Ja? Also eine P&L ist dann ja vor Fixkosten, hast du noch die Marketingkosten, die abgehen und das heißt im Endeffekt dann auch, wenn dieser AMPR Neukundendeckungsbeitrag über Marketingkosten 1 ist, dann bist du praktisch genau Break-Even. Ja, das heißt, du musst halt nicht irgendwie vorinvestieren in der Kundenakquise, du brauchst nicht irgendwie Zeit, um irgendwie einfach einen Gewinn zu machen, du bist zum Start weg Break-Even. Und gerade wenn du ein Consumer-Produkt hast, wie Food and Beverages, wie Beauty-Produkte, die Kunden halt tendenziell wieder kaufen, dann hast du halt schon mal eine Basis, wo du Break-Even bist und kannst dann hinten raus anfangen, praktisch mit diesen Kunden Geld zu verdienen. Und so hast du eigentlich meistens einen ganz guten Mittelweg zwischen Skalierbarkeit des Unternehmens, ja, aber auch gleichzeitig nicht das Problem, dass du mega, mega stark Liquidität managen musst, weil die Kunden halt schon bei der Akquise profitabel sind.
Okay, mega. Das heißt, jetzt haben wir hier schon mal direkt ein paar Konstrukte, die einem eben helfen, egal in welcher Größe, draufzuschauen, auf das eigene Unternehmen zu verstehen, okay, worauf kommt es an, wo muss ich gegebenenfalls ein bisschen feinjustieren. Ich finde es natürlich spannend, dann gleich mal von dir auch zu hören, so was dann irgendwie, wie das dann konkret in der Realität aussieht, weil das ist jetzt ja sehr abstrakt vielleicht und manchmal eben gar nicht so einfach zu folgen. Aber bevor wir da reingehen, würde ich ganz gerne nochmal so den Wissenspool, du hast ja schon erwähnt, so vor 2,5 Jahren, als wir zusammen gesprochen hatten, da wart ihr in der Beta, da waren schon viele Brands. Du hast ja selber das durchlaufen als quasi in einem Unternehmen selber. Du hast dann auch schon in dieser Beta-Phase, die ihr hattet mit Klar, ja schon mit vielen sehr intensiv, sehr eng gearbeitet und viele verschiedene Zahlen und Situationen gesehen. Und jetzt ist das ja noch mehr geworden, weil einfach ihr mit unfassbar vielen erfolgreichen Brands zusammenarbeitet. Deswegen würde ich, bevor wir dann reingehen, immer ein paar Beispiele, um das einfach greifbar zu machen, nochmal auf deine Erfahrungswerte, deine Perspektive zurückgreifen wollen, einfach mal so generell zu überlegen, okay, worauf kommt es generell an, wenn man sich diesem KPI-Thema ja vielleicht anfänglich oder jetzt so ein bisschen immer mal hier und da guckt, aber das jetzt nochmal auf ein neues Level hebt, strukturierter angehen will, was rätst du Leuten, die sich dann halt diesem Thema nähern wollen?
Ja, können wir natürlich ein bisschen auf welcher Basis, aber am Anfang ist halt wirklich wichtig, dass man vielleicht nicht zu viel macht. Ja, man kann sich halt gerade auch in Zahlen, gerade wenn man halt nicht so viele Ressourcen hat, irgendwie schnell verlieren. Halt, wir gucken auch immer im Onboarding und im Tool-Intro-Call, dass wir den Kunden schon mal durch den Account führen und zeigen, was sind eigentlich die spannenden und wesentlichen Sachen. Und dass man sich einfach auf ein paar wesentliche Punkte konzentriert. Guckt, dass man da die Nadel bewegt, statt halt irgendwie versuchen, 1000 Sachen gleichzeitig zu machen. Das ist super wichtig. Ein anderes Thema generell mit Daten ist halt auch Vertrauen. Ja, klar, es gibt ein paar Themen, die sind relativ schwarz und weiß. Da gibt es wenig Interpretationsspielraum. Bei anderen Themen wie Attribution, ist das anders. Ja, da ist auch irgendwie etwas Vertrauen in die Daten, weil es natürlich da keine irgendwie hundertprozentig perfekte Lösung gibt. Wichtig ist halt auch da Vertrauen in die Daten zu haben. Ist super wichtig, deswegen investieren wir auch super viel Zeit mit den Kunden da rein initial, um wirklich im Detail zu erklären, wie unser Modell funktioniert und was das tut. Zum Beispiel einen größeren Account gehabt bei uns, so eine High 8-Figure Brand, wo der CMO nach zu mir meinte, hey, Attribution ist cool, so, und das ist irgendwie alles sinnvoll und gut. Der Kernwert für mich ist aber, dass das ganze Team dahinter steht und das gecheckt hat, sodass wir aufhören, uns darüber zu streiten die ganze Zeit. Ja, wir haben es alle irgendwie inhaltlich verstanden und das macht irgendwie alle Sinn und wir können alle jetzt irgendwie zielgerichtet gegen diese eine Zahl arbeiten, statt die ganze Zeit uns darüber zu streiten, warum das jetzt falsch ist und anders ist und warum man doch mal anders drauf blicken sollte, dass man einfach auch Vertrauen in die Zahlen hat, dass man einfach mit Schnelligkeit damit arbeiten kann. Ja, weil einfach Speed ist super, super entscheidend und gerade wie man sich als junges Unternehmen von größeren Plänen unterscheiden kann, die einfach schneller ist. Ja, und dafür ist dieses Vertrauen in die Daten einfach super wichtig.
Gibt es irgendwelche Fehler, die du immer wieder siehst, die man vermeiden sollte, darüber hinaus, über das, was du jetzt schon gesagt hast?
Fehler, die man immer wieder sieht. Ja, ich glaube, nicht so ganz zu verstehen, was die Zahlen bedeuten. Ja, es ist generell ein relativ tricky Thema. Ich glaube, wir hatten viele gute, richtige Hypothesen anfangs bei Klar. Was gebraucht ist und was die Leute haben wollen. Eine Sache, wo wir sicherlich ein bisschen daneben lagen, ist so der Gedanke, gib den Leuten Zahlen und sie wissen, was sie damit tun müssen. Weil natürlich die meisten E-Com-Brands jetzt kein Data Analyst Team da haben. Ja, das heißt, die Leute kommen meistens alle aus einer operativen Tätigkeit und sind vielleicht mit einem breiteren Zahlenkonstrukt nicht so ganz vertraut. Weswegen wir zum Beispiel auch angefangen haben, unsere Klar Academy zu launchen, dass wir halt im Tool direkt Content embedden, wo wir zeigen, was ist das, wie funktioniert das, wie kannst du das nutzen, damit die Leute einfach, nicht nur die Zahlen haben, weil Zahlen sind ihnen das Endziel. Ja, du willst ja nie Zahlen haben, du willst ja irgendwie Zahlen haben, um was daraus abzuleiten, zu verstehen und dann was umzusetzen, damit das dein Business besser macht. Und deswegen halt, größtes Problem wahrscheinlich, dass die Leute auf die Zahlen gucken und so ein bisschen Schockstarre geraten, weil sie es nicht umgesetzt bekommen. Und deswegen investieren wir gerade ziemlich viel da rein, mehr und mehr auch Info und Content im Tool zu embedden, was die Leute halt mehr in die Hand nehmen und ihnen zeigt, was sie mit den Zahlen noch machen können.
Okay, also auch da so ein bisschen dieses Thema irgendwie verstehen, was man eigentlich macht oder wie man es nutzen kann. Dieser Educational Teil, extrem wichtig. Weil halt eben, genau, man kann viel mit Daten machen, man kann sich viele Zahlen angucken, aber die Frage ist halt eben, welche Zahlen oder wie nutzt man das jetzt am Ende auch bestmöglich und deswegen halt der Wissensstand da halt eben.
Und das ist gar nicht so sehr ein Thema auch von kleinen Unternehmen. Also wir haben auch viele große Brands, die über 50, über 100 Millionen Euro machen, wo ich das gleiche Thema sehe. Ja, also dass sie auch irgendwie, nimm dir vielleicht ein, zwei Leute, die relativ fit sind, ja, aber wenn du dann halt 50 Leute im Account hast, ist ja schön, wenn es Leute fit sind, die können auch echt Wert rausziehen, aber im Endeffekt arbeitet ja jeder mit Zahlen. Und deswegen ist das nicht nur ein Thema, was irgendwie kleine Unternehmen betrifft, sondern auch größere.
Ja, nice. Dann lass doch mal direkt reingehen in so konkrete Beispiele, um das halt eben greifbarer zu machen, wie man konkret halt irgendwie mit Zahlen arbeiten kann, wie halt eben verschiedene Brands in verschiedenen Stadien oder auch irgendwie verschiedenen Herausforderungen halt eben genau so sich diesem Thema annehmen. Du hast ja verschiedenste Marken auch eng begleitet, so. Deswegen würde ich einfach mal den Ball relativ offen die Frage jetzt an dich rüberspielen. Okay, gibt es da irgendwelche, die halt in der Zeit besonders spannend waren, wo es halt eben cool wäre, mal gemeinsam das da reinzuschauen, wie die das gemacht haben, was für Herausforderungen die hatten und wie die da halt eben konkret sich mit diesen KPIs und dem Thema angenähert haben? Oder die das gut machen als so eine Art Blueprint als Inspiration?
Ja, da gibt es einige Beispiele. Müssen wir mal gucken, bei wem ich den Namen nennen darf. Aber zum Beispiel eine Brand, die, glaube ich, einen ziemlich coolen Turnaround hingelegt hat in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, ist Ahead. Ich glaube, der Johannes war auch irgendwie schon bei dir im Podcast. Die sind ja ursprünglich gestartet mit einer, ich nenne es mal dieser Performance-Supplement-Nische. Ne? Also irgendwie Perform Better, Sleep Better, Be Better. Und haben dann halt auch in unseren Zahlen gesehen, hey, das zündet halt nicht so. Ja, es ist irgendwie so okay. So, aber irgendwie Customer Acquisition Costs sind tendenziell zu hoch, Customer Lifetime Value ist tendenziell ein bisschen zu niedrig. Haben wir aber gesehen, okay, wir haben dieses eine Produkt gelauncht, so ein zuckerfreier Riegel. Das sieht alles ein bisschen besser aus, ja. Also halt irgendwie Acquisition Kosten sind besser, Lifetime Values sind besser. Und inzwischen haben sie halt die ganze Firma auf 180 gedreht und fokussieren sich jetzt halt nur noch auf dieses, ich nenne es immer, guilt-free Snacking. Ja, also halt irgendwie Snacking, ohne dass du irgendwie dir Sorgen machen musst wegen Zucker und Gewichtszunahme. Und jetzt läuft es wieder hervorragend bei denen. Ja, und so können halt einfach Daten aus und komplettes Business einfach auf 180 drehen und richtig nach vorne pushen. Das ist, glaube ich, irgendwie ein sehr schönes Beispiel. Ein anderes Thema war eine ziemlich große Supplement-Brand bei uns, die einmal ihren kompletten Media-Mix umgedreht haben. Ja, die waren sehr, sehr meta-heavy und haben dann mit unserer Attribution gesehen, okay, wir überinvestieren eigentlich brutale Meta und haben dann einen ziemlich harten Cut gemacht und einmal von 80% Meta-Spend sind sie halt irgendwie auf, ich glaube, 35 oder 40% Meta-Spend vom Marketing-Budget runtergegangen und haben halt innerhalb von, was waren es, 4 oder 6 Wochen ihre Customer-Acquisition-Cost um 30% runtergetrieben, was halt life-changing ist für so ein Business. Also da reden wir halt nicht über 1-2 Prozentpunkte, sondern halt wirklich über komplette Transformation von der ganzen Trajectory des Businesses. Aber dann gibt es auch Sachen, die halt viel mehr im Detail sind. Also wir hatten zum Beispiel jetzt gerade einen Case, wo ein Kunde in den Marketingzahlen sah, also auch so, okay, die beiden Kernkanäle Google und Meta performen ziemlich gleich. Und dann geht man ein paar Ebenen tiefer rein und sieht, okay, ja, im Schnitt performen die ziemlich gleich, aber für Produkt A ist Meta viel besser und für Produkt B ist Google viel besser, dass man halt innerhalb der Produktgruppen auch Budgets verteilt. Also da gibt es sehr, sehr viele Optionen von halt irgendwie High-Level bis super granular reingehen, die man machen kann, um einfach Insights für sich rauszuziehen und das Business zu verbessern.
Okay, mega spannend. Und das Letztere ist so dieses, vor allem dieses zu verstehen im Detail, auch bei Größe, bei vielen Produkten, bei halt eben auch vielen verschiedenen Kanälen, die man nutzt im Marketing. Das war ja auch was in unserem Webinar zusammen, du mit Maniko, sehr spannend halt eben, oder ihr da reingegangen seid, um mal eben die Leute abzuholen oder mitzunehmen auf diese Reise. Du hast ja auch das Beispiel gemacht oder das Video gezeigt mit eben dem Fußballspiel. Ne? Wer ist eigentlich dafür zuständig, wenn halt eben das Tor erzielt wird? Ist es halt eben nur der Stürmer? Ist es dann vielleicht auch der Mittelfeldspieler, der den entscheidenden Pass gemacht hat? Oder fängt das Ganze schon vorher an beim Zweikampf, der es ermöglicht hat, eben den schnellen Konter zu spielen? Insofern, das ist natürlich eine perfekte Verbildlichung tatsächlich von dem ganzen Thema Attribution. Was ist jetzt eigentlich dafür verantwortlich, dass halt eben mein Produkt verkauft wird? Wo soll ich hochskalieren? Was ist deine Antwort darauf eigentlich? Was ist die perfekte Attribution?
es gibt keine perfekte Attribution. Es ist immer eine imperfect science. Ja. Ich glaube, wir haben technologisch eine hervorragende Attribution, aber auch die wird Schwächen haben, weil das Thema einfach heutzutage nicht mehr 100% lösbar ist. Ja? Auch deswegen da wieder hingehen, Leute zu educaten und zu zeigen, wie es funktioniert, damit sie es richtig einordnen können. Ich glaube, was halt super wichtig ist, ist, dass du erstmal ein Modell hast, was dynamisch ist, ja? Was sich halt nicht mit irgendwelchen starren Konstrukten wie ein First Touch oder ein U-Shape einfach nur zufrieden gibt, sondern sich wirklich individuell auf die User Journey anpasst. Und dann auch ein Modell, was Effekte berücksichtigt, die nicht zwangsläufig direkt messbar sind, also eine Modellierung mit drin haben. Weil zum Beispiel auch, ja, wenn ein Kunde nur eine Ad gesehen hat oder wenn ein Freund ihm vom Produkt erzählt hat, das sind alles Faktoren, die halt irgendwie in so eine User Journey mit reinspielen, die du nicht zwangsläufig perfekt messen kannst, aber die trotzdem ein entscheidender Faktor sind, dass es zum Kauf gekommen ist. Ja, das heißt, all diese Faktoren müssen berücksichtigt werden, um dir das bestmögliche Bild zu geben, was im Endeffekt deinen Umsatz treibt. Und das ist halt häufig schon für Brands auch eine elementare Frage, weil im Schnitt, glaube ich, irgendwie knapp über 20% des Top-Line-Umsatzes fließt halt einfach in Marketing. Das heißt, es wird meistens sogar noch vor Produkt ist das halt der absolut größte Kostenpunkt, den die Brands haben. Und wenn du da einfach ja ein paar Prozentpunkte dir sparen kannst, hat das halt auch wieder einen signifikanten Einfluss auf die Gesamtprofitabilität des Unternehmens.
Du hast jetzt auch gerade gesagt, so natürlich ist es wichtig oder viel Marketing-Spend, deswegen da halt eben dann die richtigen Entscheidungen treffen. Eine Sache ist natürlich dann eben, ja gut, klar, zu nutzen, klar, aber so was sind denn eigentlich Datenpunkte, wo du merkst, okay, das ist halt eben super spannend, da halt eben Rückschlüsse ziehen zu können. Du hast jetzt selber gesagt, ja sowas wie halt eben Referrals, Weiterempfehlungen und Co., das sind ja so softe Faktoren, wie kann man die festmachen? Hier im Podcast gab es immer viele, viele Gäste, die dann immer sehr gefeiert haben. Es war zumindest so eine Zeit, ich glaube, vor allem halt eben als iOS das erste Mal so oder Apple auch angefangen hat, so ein bisschen mehr halt eben Nebel zu verbreiten, was eigentlich so das Tracking angeht, gab es die Welle, wo sehr viel Post-Purchase-Surveys auf jeden Fall sehr gefeiert wurden. Und mittlerweile, glaube ich, auch fast jede Brand im Checkout oder auf der Dankesseite diese Post-Purchase-Apps nutzt, um halt eben genau sowas auch nochmal abzufragen, um halt eben zu verstehen, ja, okay, wie bist du uns aufmerksam geworden? Wie ist da so deine Meinung, Sichtweise drauf? Und was sind so deine Quellen, wo du sagst, okay, das ist halt mega smart, wichtig, das sollte man auf jeden Fall mit reinholen?
Also bei uns, ich glaube, je mehr du hast, desto besser, ja. Je mehr du hast, desto besser. Du musst dann halt alles ins Modell einfließen lassen und richtig gewichten. Das heißt, bei uns ist erstmal unser eigenes First-Party-Tracking-Script, das auf der Seite liegt des Kunden, was das Fundament für das Ganze ist. Das ist Punkt 1. Dann auch, wir bieten Post-Purchase-Service an, um das als Faktor mit reinzunehmen. Wir können Discount-Codes mit anbinden und die Kanäle zuordnen, um das als weiteren Faktor mit reinzubringen. Wir können Kanäle klassifizieren, in was ist Demand Capture und was ist Demand Generation. Also wenn jemand jetzt, zum Beispiel Manico bei Google eingibt als Brandterm, dann auf eine Ad klickt, das fängt nur Nachfrage ab. Ja, das heißt, der Kunde hat nur Google genutzt, um auf die Seite zu navigieren. Das generiert keine Nachfrage. Also auch diese Nuance mit einfließen zu lassen. Das sind alles Sachen, die halt zusammenkommen und sich dann wiederum austarieren müssen, dass sie sich individuell auf den Kunden anpassen können. Ja, das heißt, wir haben zum Beispiel auch Kunden, die haben halt ein AOV von 5.000 Euro. Ja? Und dann haben wir Kunden, die haben ein AOV von 30 Euro. Ja? Wie so ein Modell da funktioniert und welche Faktoren wie gewichtet werden müssen, ist halt fundamental anders. Ja, und das heißt, da musst du auch smart genug sein, dass du halt irgendwie verstehst, was für ein Produkt ist das, wie sieht die Journeys da aus und welche Faktoren muss ich eigentlich wie stark gewichten, damit ich hinten raus ein Outcome haben, was möglichst nah an das rankommt, was die Realität widerspiegelt.
Okay, das heißt aber so, verstanden mit Marketingkanälen, da diese harten Faktoren oder auch bestimmte dann irgendwie, je nachdem, was für Suchfaktoren drin sind, ob das eher halt vorher schon Leute irgendwie eine Entscheidung getroffen haben versus halt eben die, die wirklich dann quasi auf das Produkt gestoßen wurden, dass da unterschieden wird, verstanden, dass man einen Post-Purchase-Survey nehmen kann, um auch so ein bisschen Daten zu generieren, greifbar zu machen. Gibt es irgendwas anderes, wo du merkst, okay, das ist halt mega spannend und smart halt eben auch da eher so softe Faktoren auf einmal greifbar zu machen, messbar zu machen? Irgendwas, was so irgendwie ja, deine Go-To-Wahlen sind, neben den klassischen Datenquellen?
Das sind, glaube ich, die wesentlichen Sachen. Ich glaube, was noch spannend ist, je nachdem, was für ein Modell man fährt, dass man halt einfach auch Tracking-Informationen in dem ClarView abspeichert, wenn jemand nicht der Subscriber macht. Das ist gerade halt für längere User-Journeys nochmal spannend, das als weiteren Faktor mit reinzunehmen. Aber im Endeffekt sind das sicherlich die wesentlichen Sachen, ja.
Okay, cool. Du hast jetzt schon so ein bisschen gerade angefangen, angesetzt halt eben auch immer wieder zu zeigen, okay, ja, es braucht irgendwie so eine Quelle oder einen Punkt, wo alles zusammenläuft. Das ist genau das ja auch, was eben dabei klar macht. Deswegen lass uns doch da mal da tiefer reingehen. Vor 2,5 Jahren noch die Beta-Version. Was hat sich seitdem quasi geändert mit klar? Macht ihr noch immer das, was ihr damals gemacht habt? Was hat sich seitdem getan?
Also das, was wir damals gemacht haben, machen wir immer noch, aber wir machen halt noch x-fach mehr. Ja, also ich glaube, wir sind anfangs sehr stark mit einem Fokus auf, also vor allem während der Beta-Phase, Fokus auf A, Profitabilität und Retention gestartet, ja, weil das einfach das Fundament des Geschäfts erstmal ist, was hinten raus dir zeigt, ob du ein funktionierendes Geschäft hast oder eben nicht. Das war der eine Teil, der uns wichtig war. Und der zweite Teil, der elementar wichtig war, ist die Flexibilität im Setup. Also es gibt ja, auch damals, als ich geschaut habe, Datentools für E-Commerce gibt es Hunderte, vielleicht Tausende, I don't know. Ja, super, super viele. Das Thema ist halt aber, dass die alle sehr stark One-Size-Fits-All sind. Ja, die Realität ist aber, dass E-Com-Brands schon relativ früh, relativ schnell eine gewisse Komplexität reinkriegen und Daten nicht immer das Gleiche widerspiegeln, auch wenn sie irgendwie gleich in der API der Plattform verfügbar sind. Das heißt, wir haben sehr früh angefangen, ich nenne es immer No-Code-Customization-Layer, ist ein bisschen Buzzword, aber im Endeffekt, dass du als Brand, als Business-User, als Nicht-Entwickler reingehen kannst und klar innerhalb von, je nachdem wie komplex es ist, aber eine Stunde bis irgendwie ein paar Stunden genau darauf anpassen kannst, wie du dein Business steuerst und damit dich unsere Reports und unser Outcome praktisch darauf raustarieren, wie du strukturiert bist und alles akkurat und sauber ist. Ja? Ich glaube, das war einer der wesentlichen Punkte, die wir initial sehr, sehr stark fokussiert haben, um einfach auch ja nicht nur den Shop zu supporten, der irgendwie 30.000, 50.000 Euro Umsatz im Monat macht, sondern jetzt halt auch Shops supporten können, die halt über 10 Millionen Euro Monatsumsatz machen. Ja, und das geht aber meistens schon mit ein paar Millionen Euro Umsatz los, dass du diese Themen hast, dass dann Daten einfach unsauber werden. Und wenn du viele Unsauberkeiten aufeinander multiplizierst, das läppert sich. Ja. Und da wird auf einmal aus einem schlechten Business ein gutes Business und aus einem guten Business ein schlechtes Business. Und dann fliegst du eigentlich blind und kannst eigentlich auch direkt bleiben lassen. Das war das eine Thema initial. Das ist auch alles immer noch da. Und das sind auch Themen, die wir da sehr stark fokussieren. Was dann sicherlich inhaltlich sehr stark Fokus war. In den letzten 2 Jahren ist das ganze Thema halt Marketing und Customer Acquisition nochmal tiefer abzubilden. Also angefangen mit unserer Attribution, die wir irgendwie 1,5 Jahre mit Kunden entwickelt haben, bevor sie gelauncht haben, die jetzt seit einem Jahr schon live ist, aber da ist sehr viel reingegangen. Dediziertes Reporting für Creators, für Influencer-Marketing und noch weitere Sachen, die nochmal Kunden einfach besser helfen zu verstehen. Ja, dieses Marketingbudget zu optimieren, weil, und das kann man jetzt drüber streiten, was richtig oder falsch ist, viele Brands halt immer sehr, sehr stark auf das, was hilft mir morgen? Ja, wie kann ich mein Business morgen besser machen? Ja, Retention, Profitability, cool, aber das ist eher so 3 bis 6 Monate. Ich muss irgendwie gucken, was morgen ist. Und da war ohnehin geplant, aber deswegen haben wir das sehr, sehr stark im Fokus gehabt, da Leuten einfach helfen zu können, wie sie ihr Marketing auch kurzfristig optimieren können.
Okay, cool. Das heißt aber so heute dann, also erstes Takeaway, so es hat sich einiges getan seit dem Start. Am Anfang halt viel auf eben ja die Faktoren wie Profitabilität und Co. halt eben saubere Daten überhaupt erstmal gelegt. Dann eben jetzt Marketing weiter immer mehr den Fokus jüngst geholt. Das heißt, wenn du zusammenfasst, was jetzt heute quasi klar ausmacht, welche Bereiche sind das, die ihr abdeckt?
Ich glaube, was uns heute auszeichnet, ist erstmal, dass wir dir sehr schnell, ganz egal, wie komplex dein Business ist, wir können dir sehr schnell eine sehr saubere, allumfassende Daten geben für alle Kernwachstumstreiber in deinem Unternehmen, ja, nämlich Kundenakquise, Kundenbindung und Profitabilität. Und mittlerweile als zweiter Punkt ganz stark das Thema, dass wir, glaube ich, inhaltlich eine Best-in-Class-Attribution noch in Top gesetzt haben, ja, die dir halt wirklich erlaubt, sehr, sehr tief in die Daten reinzugehen. Noch nicht wieder nur hier dir erlaubt, auf Umsatz zu schauen, sondern du kannst halt wirklich reingehen und sagen, hey, ich möchte mir die Daten, die Attributionsdaten auf Margenebene anschauen oder auf Lifetime-Value-Ebene anschauen. Also diesen Shift machen zu können als Unternehmen von Fokus weg von Optimierung auf kurzfristigen Umsatz auf langfristige Profitabilität. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, aber es ist sehr viel gesündere Arbeiten. Und das ermöglichen wir.
Okay, nice. Und dann hast du gesagt, es gibt ja viele Tools da draußen auch, die am Markt. Gleichzeitig hast du schon mal so ein paar Beispiele zwischendurch gedroppt. Halt, es macht Sinn, halt eben bestimmte Informationen auch an Tools wie Klaviyo rüberzuspielen. Das heißt, ihr, was euch ja auch besonders stark macht, ist einerseits dieser Fokus halt eben auf Shopify als Plattform, weil da gibt es ja auch einige Eigenheiten so, wo dann eben genau da schon wieder anfängt, ja okay, mit dem sauberen Daten ist gar nicht so einfach, wenn du halt ein internationales Setup hast und irgendwie drei verschiedene Shops und dann irgendwie auch wieder da das irgendwie hin und her rechnen musst, genauso halt eben diese Integration zu verschiedensten Apps, ne? Also würdest du auch sagen, oder beziehungsweise was sind so Sachen, die euch besonders machen, was so Shopify besonders angeht an der Integration?
Ja, also bei Shopify machen noch andere Sachen als Shopify mittlerweile. Wir sind mit Shopify gestartet und das ist auch der große Teil unserer Nutzerbasis logischerweise. Aber bei Shopify gibt es diese viele Kleinigkeiten, die auch die Daten messy machen, die wir aufräumen können. Also mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel Bundles. Ja? Bundles sind halt häufig, denn dann werden als eigene SKU erstellt. So, wenn du jetzt aber einen Forecast machen willst, wie viel muss ich eigentlich nachbestellen von dem Produkt, dann musst du erstmal diese Bundles auseinanderfriemeln, um zu gucken, was habe ich eigentlich verkauft. Ja. Das machen wir zum Beispiel vollkommen automatisch. Du kannst einfach jetzt hingehen, einfach sagen, hey, gib mir den Bundled View, wo ich dann diese Bundle-Produkte habe oder Unbundled View und dann werden diese Bundles aufgelöst in wirklichen Unterprodukte, die dahinter liegen. Ja? Das ist zum Beispiel mal das eine Beispiel. Das zweite, der hat auch ein anderes Ding im Kopf.
Sonst hast du mal Internationalisierung, glaube ich, auf jeden Fall erwähnt, ein Klassiker.
Ja. Ich glaube, Internationalisierung bilden wir perfekt ab, weil das halt irgendwie aus meinem Y-Food-Background voll kam, wo ich halt 10 verschiedene Shopify-Instanzen habe. Das heißt, du kannst in klar einen kombinierten View erstellen, mit wo alle 10 Instanzen reinlaufen, kannst da Currency-Conversions drüber laufen lassen. Das ist alles kein Problem, dass alles normalisiert wird. Häufig in der Shopify-Welt gibt es dann auch sowas, wir nennen das Replacement-Orders. Kunde beschwert sich, Paket kam nicht an, Kundensupport erstellt eine neue Bestellung mit einem 100% Discount. Jetzt sieht es in den Daten so aus, als ob der Kunde ein Wiederkäufer wäre, der mit 100% Discount gekauft hat. Das macht dein AOV kaputt, das macht deine Repeat Rate kaputt. Das heißt, dann klar kannst du hingehen und sagen zum Beispiel, hey, jede Bestellung mit Tag Customer Support ist ein Replacement Order. Keine Bestellung, kein Wiederkauf, aber trotzdem Kosten für Produkt und Logistik, damit deine P&L und deine Lifetime Value Daten richtig bleiben. Ja? Da gibt es einfach viele von diesen Sachen, die, sag ich mal, entweder Shopify-spezifisch sind oder spezifisch sind in der Art und Weise, wie Brands Shopify nutzen, wo wir einfach klar hingehen können und die sehr, sehr schnell aufräumen können.
Das sind also kleine vermeintliche Sachen, aber es tatsächlich macht ja komplett einen Unterschied, ob du dann auf einmal irgendwie dir schnelle Daten rausziehen willst, ja, wie oft kaufen typischerweise meine Kunden bei mir im Shop oder so oder in welcher Kürze der Zeit werden wie oft Bestellungen gemacht. Und genau diese Thematik, die du beschrieben hast, ne, mit irgendwie Retourenbestellungen aufsetzen, so in den Daten kann es dann ganz schnell danach aussehen, als würden im Schnitt irgendwie in dem ersten Jahr wahrscheinlich dann Leute irgendwie so und so viel Bestellungen machen, was man dann aber irgendwie schnell irgendwie oder schwierig wird, dann rauszurechnen, genau, was sind diese Retourendinger, die AOV, alles das, was du gesagt hast. Also ja. Diese Kleinigkeiten sind manchmal halt eben das, was komplett den Unterschied macht, halt eben in diesen ganzen Datenthemen.
Ja, oder auch so, hier ist mir das andere Thema wieder eingefallen, Produktnamen ändern sich. Ja, das ist das gleiche Produkt und das am Black Friday heißt das Produkt dann nicht irgendwie, packst hinten noch Black Friday Special dran das Produkt. So, jetzt wird in den Daten erstmal per standardmäßig der Name ausgegeben von dem Zeitpunkt, wie das Produkt am Tag des Kaufes hieß. Das heißt, du hast immer das gleiche Produkt, zwei oder mehrere Einträge. Bei uns kannst du hingehen und sagen, hey, zeig mir immer den Namen des Produktes an, wie es heute heißt. Ja, damit es einfach diese Sachen aufräumen kannst. Es gibt einfach viele Sachen, die Daten halt einfach messy machen, wo du halt bei uns einfach hingehen kannst und das sehr, sehr schnell einfach aufräumen kannst, damit du saubere Zahlen hast, wo du Vertrauen aufbauen kannst, mit denen du dann einfach schnell und gut arbeiten kannst.
Ja, macht mega Sinn. Und das Ähnliche ist das ja auch dann eben so kleine Details, aber die auch den Unterschied machen, eben die Synchronisierung mit halt eben verschiedenen Tools, damit das halt eben sauber funktioniert, damit das halt eben auch ongoing funktioniert. Post-Purchase-Surveys hatten wir gerade angesprochen, auch eine Sache, da integriert ihr auch mit halt eben so dem führenden Tool, damit überhaupt diese Datenpunkte direkt sich auch einspielen in eure Datenquelle am Ende oder eure Plattform, um dann halt eben die Daten auswerten zu können. Ne? Und dann Klaviyo, ein anderes Beispiel. Was könnt ihr da oder warum macht das Sinn, diese Synchronisierung zu haben?
Ja, klar, wir haben jetzt relativ, also die Integration relativ lange schon, die Reportings sind jetzt relativ frisch. Ich glaube, was da super spannend ist, ist jetzt, der Tonspur gar nicht so einfach zu erklären, aber wir haben auch einen Kohorten-Report, der auf Klaviyo-Zahlen beruht. Das heißt, du kannst dir auch anschauen, wie verhalten sich eigentlich deine Klaviyo-Subscriber über die Zeit, abhängig davon, wann sie subscribed haben. Also wie viele Nachrichten kriegen die eigentlich über die Zeit? Wie engagen die eigentlich über die Zeit? Wie unsubscriben die eigentlich über die Zeit? Wie monetarisierst du die über die Zeit? Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, ja, bin ich vielleicht irgendwann zu aggressiv? Wann droppen die raus? Was passiert da einfach? Um einfach den Lebenszyklus nicht nur von deinen Kunden, sondern auch von deinen Subscribern zu verstehen. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die wir machen, die du so bei Klaviyo einfach nicht rausbekommst.
Okay, spannend. Das heißt im Grunde so das, was ihr für Online-Shops schon gemacht habt, diese Durchsicht, diesen Einblick, diese Transparenz halt eben dann auch auszurollen, halt eben auf CRM, Klaviyo, so das Ding, was halt am meisten genutzt wird, so von den meisten Brands im Shopify-Zusammenhang und da halt eben jetzt auch mehr Kontrolle oder Erkenntnisse und Übersicht zu haben. Okay, spannend. Ja. Sonst irgendwelche Integrationen, auf die du besonders stolz bist, die jetzt in der letzten Zeit gekommen sind, irgendwas, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice oder auch irgendwie coole Cases gewesen?
Ich glaube, Integrationen sind jetzt gar nicht so das mega Spannende. Ich meine, das ist ein bisschen Bread and Butter. Ja, du musst halt gucken, dass du die Daten irgendwie reinbekommst der Leute. Das heißt, wir haben halt diverse Shop-Systeme. Wir haben Klaviyo, wir haben Post-Purchase-Service, wir haben die ganzen Ad-Accounts, Google, Meta, TikTok, Pinterest, Pipapo. Amazon haben wir, Seller und Ads. Also eigentlich das, was die Leute haben. Aber Integrationen sind im Endeffekt so ein bisschen das Bread and Butter, was dir halt ja, überhaupt ein mögliches Business abbilden zu können, aber es ist jetzt erstmal nichts, was dich so groß nachhaltig differenziert, ja. Aber wir entwickeln fortlaufend weitere Sachen, das sind die letzten Sachen, großen Sachen, auf die ich besonders stolz bin. Haben wir ein paar große Sachen in der Pipeline, aber da kann ich noch nicht drüber sprechen, weil da wird auch relativ viel kommen in den nächsten Monaten. Im Endeffekt gucken wir halt immer, dass wir sehr stark einfach auch in dem Feedback der Kunden dran arbeiten. Also wir haben jetzt gerade wieder eine Survey rausgeschickt an Kunden, haben jetzt irgendwie 250 Antworten bekommen oder sowas, von was Leute gut finden, was sie schlecht finden, was sie haben wollen. Wir orientieren uns einfach immer sehr stark daran in der Entwicklung. Das Schöne bei uns ist halt einfach, wir sind eine sehr produktgetriebene Organisation. Also wir sind jetzt, ich glaube so 70% der Mitarbeiter in der Firma sind halt Entwickler oder Product Manager, ja. Und eigentlich die anderen Leute in der Firma haben alle selbst E-Commerce gemacht. Also wir sind von dem Fokus von der Firma her sehr, sehr produktgetrieben und gucken halt immer, dass wir Sachen bauen, die halt ja die Problemstellungen lösen, die Brands gerade haben.
Ja, nice. Frage wäre tatsächlich auch gewesen, ja, okay, was sind so Themen? Du hast jetzt gesagt, so in der letzten Zeit war Fokus viel halt eben auf Attribution, diesen Marketing-Fokus auch noch mit reinzunehmen im Tool. Was sind so gerade Themen, die euch bewegen, wo ihr gerade halt viel drauf Fokus legt und sagt, okay, da geht die Reise weiterhin, das hilft halt, weil genau unter dem generellen Fokus oder Ziel halt eben Transparenz zu verstehen, wie man eigentlich das eigene Geschäft lenkt. Gibt es da so Bereiche, wo ihr euch hin entwickeln wollt oder wo sagst, okay, das ist jetzt so gerade das, was euch am meisten antreibt?
Ich glaube, was wir jetzt noch, also in den nächsten Monaten mit der Fokus darauf zu sein, viele Sachen, die wir haben, nochmal weiter auszubauen, um den Leuten, die es brauchen, mehr Tiefgang noch geben zu können mit einer leichteren UX. Das Problem, was wir so ein bisschen haben, ist, dass wir halt von der Bandbreite an Brands, die wir abbilden, ja, sehr, sehr groß sind. Das heißt, wir haben halt irgendwie Shops, die machen 50.000 Euro Umsatz im Monat und wir haben Shops, die machen 10 Millionen Euro Umsatz im Monat. Und dementsprechend auch andere Ansprüche daran, was die Leute auswerten müssen, wollen und sollten. Und das halt einfach eine Oberfläche zu schaffen, die es halt den Power-Usern, die super tief reingehen wollen, alles zu geben, was sie haben wollen, aber gleichzeitig halt den Entry-User halt nicht in Schockstarre bringen lassen, weil du irgendwie da 70.000 Hebel hast, die du betätigen kannst. Das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor. Anderes Thema ist halt auch Punkte, die jetzt immer mehr kommen, weil wir halt größere und größere Kunden kriegen. Das heißt, ein Thema, was jetzt nochmal bald final live gehen wird, ist Access Controls. Also wer kann was sehen? Ja? Wer kann welche Daten sehen? Wer kann welche Reports sehen? Wer kann welche Business Units sehen? Das ist bei so kleineren Shops, die irgendwie 10 Millionen Euro Umsatz machen, ist das nicht so entscheidend. Wenn du halt ein großes Schiff bist, dann und willst auch Dienstleister einladen, dann ist das schon mal ein anderes Thema. Dann Verfügbarkeit der Daten nach extern. Das heißt, teilweise haben diese großen Brands natürlich auch schon irgendwie vielleicht mal ein eigenes Reporting aufgebaut. Das Marketing-Team arbeitet dann klar, aber der CEO guckt halt lieber auf sein Dashboard, was er schon seit Ewigkeiten hat. will aber auch dann die Klardaten da drin sehen. Das heißt, okay, wie kannst du die Klardaten nochmal so ein externes Dashboard reinpacken? Das heißt, da sind einige Themen, die kommen. Und dann glaube ich, was ich schon mal angesprochen habe, was gar nicht so sehr ein Produktthema ist, aber noch mehr Content erstellen, die Leute in die Hand nehmen, zeigen, wie setzt du das um? Wie kriegst du damit PS auf die Straße? Ja, ich glaube, das ist das Allerentscheidendste eigentlich. Also von den Daten her haben wir eigentlich schon alles, so was du haben wollen würdest. Es geht eigentlich darum, das noch mehr usable zu machen in der Oberfläche und den Leuten nochmal mehr PS zu geben, diese Daten noch umzusetzen.
Okay, mega. Diese mehr PS zu geben, Leuten zu helfen, da auch eben Wissen weiter anzuzapfen. Hast du da irgendwas, was auch quasi außerhalb der Klar-Plattform als solche verfügbar ist? Irgendwas, wo du sagst, okay, hier folgende Inhalte sind mega spannend, schaut mal da vorbei. Ihr seid ja auf jeden Fall, ihr habt die E-Community, also eine große Community quasi an E-Commerce-Lenkern, die sich quasi damit beschäftigen tagtäglich mit diesen Entscheidungen, KPIs und Co. Ihr seid auch auf der Merchant Inspiration Talks wieder dabei am 12. September. Und da kann man auf jeden Fall auch viel Wissen anzapfen, direkt in den Austausch treten. Aber gibt es irgendwie darüber hinaus noch Sachen, wo du sagst, okay, guckt euch das an oder schaut mal da vorbei, das könnte spannend sein, wenn man sich mit dem Thema weiter, tiefer auseinandersetzen möchte?
Ja, also honestly, ich teile das meist dann auch auf LinkedIn. Mir geht es gar nicht darum, das dann irgendwie zu gatekeepen. Also ich gucke dann, dass ich immer da alles, was ich da irgendwie erstelle, irgendwie öffentlich und breit teile. Das heißt, sicherlich mein LinkedIn irgendwie ein guter Anlaufpunkt für all die ganzen Sachen, die ich mir da so ausdenke und zusammenstelle. Ansonsten, der Blog auf unserer Seite hat ein paar ziemliche Deep Dives in ein paar Themen. Und da wird halt im Konstrukt der E-Community in den nächsten Monaten noch mehr kommen. Also wie hast du gesagt, die E-Community ist unsere E-Commerce-Community. Da sind jetzt irgendwie so 1400 Leute drin, alles nur Brands und Operator, wo wir einfach nur noch Raum schaffen, wo sich Leute untereinander austauschen können und Wissen zu teilen. Und auch genau, auch im Kontext der Community werden wir nochmal mehr und mehr Knowledge-Sharing forcieren.
Ja, cool. Das heißt, da auf jeden Fall wissen wir schon mal Bescheid, wo man tiefer reingehen kann, um auch sich auszutauschen, Wissen zu sammeln. Ansonsten gibt es irgendwas, was rund um das Thema du sagst, okay, hey, das haben wir noch gar nicht besprochen, das ist aber extrem wichtig, quasi letzte Worte, Empfehlungen, irgendwas noch, wo du sagst, okay, das wäre noch wichtig, das liegt dir auf dem Herzen. Ohne das können wir hier nicht quasi auseinandergehen.
Und das liegt mir auf dem Herzen. ich glaube, was ist wichtig? Ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, an welchem Stadium du das Unternehmen bist. Ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, hatte ich schon mal angesprochen, auch kurz, dass man, ob es jetzt klar ist oder nicht, ja, Daten sind einfach ab einer gewissen Größe super entscheidend. Ist einfach so. Ja, man muss das verstehen können. Und auch wenn sie einem manchmal nicht gefallen. Ja, ist manchmal auch so ein Thema, dass die Daten dann nicht die eigene Agenda von Leuten widerspiegeln, was dann nochmal auch ein anderes tricky Thema ist. Aber wenn wir ranwarten, klein starten, erste Erfolge feiern, sich nicht versuchen, direkt zu den Mund zu voll zu machen und dann irgendwie ein großes Projekt zu machen, dann schaltet das lieber, kleine Wins generieren, Momentum generieren, Buy-in zu generieren im Team und dann das Ganze mehr und mehr auszurollen und zu forcieren. Und so Step by Step halt einfach das Thema Daten immer wichtiger und präsenter in der ganzen Firma zu machen.
Ja, ich glaube, das ist so ein Klassiker, ne? Irgendwie, was auch nicht nur bei Daten halt wichtig ist, sondern eigentlich bei allen verschiedensten Facetten des Unternehmens. Wenn man Sachen angeht, dann lieber viele kleine Schritte machen, lernen, iterieren, ausprobieren und den nächsten Schritt gehen, als halt eben so das Perfekte von Beginn an zu machen und dann sich selbst zu übernehmen, zu lange das rauszuzögern, dann muss es noch mehr perfekter sein, weil man ja schon so viel Zeit reingesteckt hat, so viel Ressourcen und Co. und es halt irgendwie nie so richtig Fahrt aufnimmt, dann lieber viele einen Schritt nach dem anderen und genau, dann halt mehr erreichen.
Und wir gucken, dass wir die Leute mit auf die Reise mitnehmen. Also einfach für viele ist das dann halt einfach Neuland. Gerade man hat ja auch in einem Marketing- oder E-Commerce-Team meistens sehr heterogene Profile, ja, von Leuten, die ganz andere Sachen machen, sie einfach mal hinzusetzen. Habe ich damals auch viel gemacht, in meiner Waifu-Zeit, den Leuten hinzusetzen und einem Whiteboard zu erzählen, okay, wie funktioniert eigentlich unser Business auf einer Metrikebene? Ja, was sind eigentlich die entscheidenden Zahlen? Wie läuft das alles zusammen? Warum ist das wichtig? Warum fokussieren wir uns darauf? Die Leute so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, die wichtigsten KPIs zu zeigen, zu erklären und dann sich da einfach dann erstmal Wissen zu schaffen, weil häufig schließt man halt vielleicht von sich, wenn man selbst der Fit ist, auf andere und andere sind halt so ein bisschen lost und ignorieren dann das, arbeiten nicht so mit den Daten, wie sie es irgendwie tun sollten.
In dem Sinne freue ich mich, dass du hier die Zeit dir genommen hast, mal vorbeizuschauen, auch genau das quasi wieder zu machen, uns so ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen, so ein bisschen zu erklären, okay, auf welche KPIs guckst du eigentlich, warum macht es Sinn, wie sollte man auf die Daten gucken und halt eben, wie das jetzt konkret auch bei euch halt eben bei Klar, aber auch im Zusammenspiel halt eben mit verschiedensten Brands halt so funktioniert. Deswegen Riesendank, Max, hier an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast. Cool, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich, denn tatsächlich ist ja gar nicht mehr so lange hin, dass wir uns auch wieder in Persona dann eben sehen auf den Merch Inspiration Talks am 12. September. Ansonsten hast du schon erwähnt, macht es Sinn, auf jeden Fall mal bei dir auf LinkedIn nachzuschauen, dir zu folgen, denn du postest regelmäßig und auch immer sehr viel halt eben rund um das Thema. Das heißt, da kann man auf jeden Fall viel Tiefgang erwarten. Ansonsten, ja, danke, dass du da warst. Es war sicher nicht das letzte Mal, aber bis zum nächsten Mal wünsche ich dir auf jeden Fall nur das Beste und danke, dass du da warst.
Ganz lieben Dank, war sehr schön und ich freue mich, wenn wir uns in fünf Wochen sehen.
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.